Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Wieder mal mit Simon, aber diesmal auch wieder mal mit mir.
Lukas, du bist hier? Ich dachte, ich nehme halt wieder mit Johannina oder sonst wen anderes noch so alles auf.
Sonst wen? Also das klingt ja...
Ja, das klingt nicht so freundlich.
Ich fand das richtig gut, also die beiden Johannina-Folgen. Ja, es ist so... Es gibt ja von Luther gibt es die berühmten Invocavit-Predigten und vom Offenbartcast gibt es jetzt die Johannina-Folgen.
Ja, das wird historisch, wird man darüber noch sprechen, ich sag's ja.
Ja, wobei es vielleicht auch nur ein Prequel ist, weil es kann ja gut sein, dass Johannina nochmal auftaucht. Ich finde, sie hat sich gut geschlagen.
Ja, finde ich auch. Also ich habe mir
und man muss auch sagen, sie hat dich gut geschlagen.
ich hab das Gefühl, ich war auch viel freundlicher als sonst.
Ach, du denkst immer viel zu böse von dir. Du bist eigentlich ein ganz lieber.
Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass du regst mich immer vielleicht auf und Johannina, da bin ich einfach auf einer Wellenlänge, weißt du?
Ja, okay. Genau, in aller Verschiedenheit. Ja, schön wieder hier zu sein.
Ja, schön, dass du wieder da bist, Lukas.
Ja, tatsächlich, die letzten beiden Folgen war ich ja nicht krank, anders als du behauptet hast. Jetzt bin ich krank und jetzt sprechen wir.
Ja, naja, ja. Ich finde immer, ich mach's mir da einfach, das gebe ich zu, indem ich dann so sage, der ist verhindert im Sinne von, der ist krank. So, das sage ich auch so oft.
Es ist ja alles Krankheit, also wir haben jetzt auch diese schöne Corona-Geschichte und es zieht sich einfach von Person zu Person. Es ist einfach geil, wenn du so alle 4 Tage hast einen neuen Positivtest. Nicht irgendwie gesammelt oder sowas, sondern so, erst checkst du in der Kinderbetreuung von Corona-kranken Kindern und am Schluss hast du es selber. Aber zum Glück muss ich sagen, ich hatte ja diese tolle Impfaktion im Hamburger Hauptbahnhof, ne, wo dann ein paar Tage nach meiner Impfung das geschlossen wurde und dann hieß es, wer weiß, also es war wohl Impfstoff, aber wer weiß, ob der noch gut war, als er euch verimpft wurde. Macht mal lieber eine 4. Impfung. Und mein subjektiver Eindruck ist, 4 Impfungen ist schon eine geile Sache. Also ich habe hier so ein bisschen Halskratzen und sonst ist alles total easy. Muss schon sagen, finde ich gut.
Ja, umso besser, dass du das so sagen kannst, weil dann können wir ja jetzt sagen, Lukas, du fühlst dich sozusagen fit. Ja.
Ja, ich habe aber, bevor du jetzt diese creepy Überleitung zum freshen Bibeltext machst, habe ich noch eine Ankündigung. Und zwar, Kai Pflaume, Simon.
Ja, Kai.
Ihr seid befreundet, trainiert manchmal zusammen.
Ja, ist so. Also danach trinken wir noch ein Bier und tauschen uns über die guten alten Zeiten bei ProSieben aus.
Ja, ich glaube, die Leute mit den Kai Pflaume
oder war jetzt
Workout macht, die sind ein bisschen jünger als du. Jetzt auf so einem Instagram-Feed. Ich habe Kai Pflaume auch getroffen und zwar im Fernsehen sozusagen. Und es wird ausgestrahlt am 17. Das ist ja quasi der Sonntag jetzt nach Veröffentlichung dieser Folge. Im Vorabendprogramm. Was ist das? Ist das 19 Uhr oder so? Wann läuft denn das immer? Jedenfalls war ich Gast in der Sendung kaum zu glauben, ja, weil es offensichtlich Redaktionen in Deutschland, beim Norddeutschen Rundfunk besser gesagt, gibt, die finden, dass es kaum zu glauben ist, dass jemand Rapper und Pastor in einer Person ist.
Das beschäftigt die Menschen da draußen wirklich, ne? Das erzählst du immer wieder und das macht dich völlig fertig im Leben.
So. Genau, ja, ach so, 21.45 Uhr läuft das immer, also muss man lange aufbleiben.
Prime
und es ist quasi, es ist vor dem Wort zum Sonntag. Aber es ist eigentlich das Wort zum Sonntag. Genau, also Leute, klickt da mal rein, guckt euch das an. Ja, es läuft live 21.45 Uhr am Sonntag und danach ist es dann noch irgendwie 3 Monate in der ARD-Mediathek. War eine witzige Erfahrung, ganzen Tag da zu verbringen und mal diesen ganzen Zirkus mitzumachen.
Ja, das Fernsehen ist schon wirklich ein interessanter Zirkus. Ich hatte tatsächlich mal die Gelegenheit zuzugucken, weil mein Bruder, der hat ja für, ich glaube, Sat.1 oder so eine Sendung zusammen mit auch Kai Pflaume produziert. Und deswegen bin ich, glaube ich, mal auf einen Meter an Kai Pflaume rangekommen. Wow. Er hat ja nicht gewusst, ja, wer da neben ihm steht. Nee, aber du hast ja witzigerweise, hast du ja so eine SMS geschickt oder eine Nachricht in unsere Offenbartcast-WhatsApp-Gruppe, wo du dann im Wesentlichen...
Eine SMS?
Ja, weißt schon,
du bist ein
Nachricht.
Kind der 90er.
Ja, ich bin ein Kind der 90er. Und da schriebst du, ja, schöne Grüße von Kai Pflaume. Und dann saß ich so da und dachte so, er könnte mich meinen, er könnte auch Jones meinen. Ich weiß nicht genau, warum er das schreibt. Und dann war es wieder nur so ein... Ja, warum hat er das denn gesagt? Hat er gesagt, warum sagt denn Kai Pflaume sowas? Warum konfrontiert er mich mit solchen Schwierigkeiten?
Ach, Kai Pflaume, ehrlich hat Kai Pflaume euch gar nicht wirklich gegrüßt.
Ja, was hat er denn gesagt? Aber was hat er denn gesagt?
Habe ich mir nur ausgedacht.
Also hast du die ausgedacht? Ich dachte, das ist vielleicht so eine Phrase gewesen, weißt du, so, grüßt deine Freunde.
Ja, genau. Also es ist so, ja, wir haben nette Selfies zusammen gemacht, das war ganz toll. es war ganz witzig. Aber das guckt euch das selber an. Das ja. Bringt viel mehr, als wenn okay. Ich jetzt noch mehr darüber rede. Aber es war tatsächlich so, es ist so ein bisschen wie so eine Kaffeefahrt, wie man sich das vorstellt, ja, wenn man so, weiß nicht, ZDF-Fernsehgarten sieht und die geriatrisch bis äußerst jungen Personen da sieht, die da sitzen. So ist das ja auch. Es gibt Leute, die gehen in jede Show. Die holen sich irgendwie Tickets für diese ganzen Shows und machen das hobbymäßig, sich als Publikum hinzusetzen. Abgefahren. Und dann kommst du halt irgendwie als Kandidatin und dann wird dir auch gesagt, hey, heute bist du beim Fernsehen, voll aufregend, Gewissens und ja, hoffentlich kriegen wir noch Gelegenheit, dass du mit denen und denen in Kontakt kommst. Und so. Naja, aber es war witzig. Ich habe nette Leute kennengelernt, lustige Kerle. Einer hat irgendwie die Kreditkarte von Harrison Ford am Strand gefunden, im Urlaub. Und
lebt der Mann noch?
So Fähigkeiten, die man so hat. Ja, er dreht gerade, er hat da gerade letztes Jahr Indiana Jones 5 gedreht. Also Simon, kannst du dann ja mal ein Review geben hier. Ich habe Indiana Jones nie gesehen. Aber Simon, was? Wir wollen ja nicht nur über archäologische Filme der Neuzeit reden, sondern auch über archäologische Texte, die die Inspiration für diese ganzen Sachen sind. Und deswegen lesen wir jetzt in der Bibel die Apostelgeschichte Kapitel 19, die Verse 18 bis 22. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren, und kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Makedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen, und sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und er sandte zwei, die ihm dienten, Timotheus und Erastus, nach Makedonien. Er aber blieb noch eine Weile in der Provinz Asia.
Da haben sie ja einen ordentlichen Geldwert verbrannt, Lukas. Ja. Total witzig, wenn man so sich überlegt, na, warum berechnen sie das denn so öffentlich? Aber da geht es ja ein bisschen darum, ne, dass sie halt auch sagen wollen, hier, unser ganzer Besitz, alles scheiße. Aber wie sind wir da eigentlich hingekommen?
Ja, das ist schön, dass du dir die Frage stellst. Ich habe mir selber die Bibelstelle anmoderiert. Jetzt moderierst du dir selber den Rückblick an. Go! Ich bin super gespannt, denn ich hatte noch nicht die Gelegenheit, ja, zwischen eurer Aufnahme und der Veröffentlichung die Folge Nummer 90 zu hören. Mhm. Was habt ihr besprochen?
Mein Gott, weißt du es noch? Das ist alles undynamisch. Ja, ich hab die gestern Abend durchgehört, bis um 12:30. Ja, im Wesentlichen haben wir über nackte Typen gesprochen. Ja, kann man einfach Geil. Mal so sagen. Ja. Also Kommt eine Truppe junger Männer, und zwar Söhne von einem Hohepriester, denken sich, ja geil, hier Jesus Paulus, haben wir alle schon mal gehört. Wir gehen da mal hin, ja? alle sieben. Und
wir reiten. Gehen da rein
in so ein Haus und denken sich so, uns kann da nichts. Und da wollen sie also mit diesem Dämon oder dem bösen Geist, ja, in Kontakt treten, der im Wesentlichen sie nur nach einem Ausweis fragt. Dann haben sie keinen und dann gibt es halt böse aufs Maul. Und dann werden sie ausgezogen und rennen nackt durch die Stadt mit ihren Schwängeln und alles ganz unangenehm.
Wir haben, das hast du mit Johannina so besprochen?
Ja, gut. So nicht im Detail, aber worüber wir gesprochen haben, war diese doch relativ bekannte Stelle mit Noah im Alten Testament, wo er da so besoffen auf dem Boden liegt und seine Söhne rückwärts an ihn herantreten, um ihn zu bedecken, seine Blöße. Und da ging es nämlich darum, dieses, hey, wie kann man eigentlich verstehen, dass das ein Problem ist, dass da sieben nackte Typen durch die Stadt laufen und dass so ein Gespräch in der Stadt ist, welche Qualität hat das? Und das haben wir analysiert und kam zu dem Schluss, eine große. So, und da sind wir heute, weil der Punkt ist nämlich der, ja, in der Erkenntnis, dass mit Jesus Sachen nur gehen, wenn sie auch wirklich mit Jesus und nicht nur irgendwie mit dem Namen passieren, hat da die Leute ein bisschen zum Umdenken gebracht. Ja, also wir haben auch über Furcht und Ehrfurcht gesprochen und über das Wort, ja, was dahinter steckt. Und jetzt haben wir also diese Leute hier. Ja, und zwar genau diese Leute, die so ein bisschen in der ähnlichen Variante sich da durch die Welt bewegen, ja, die so Exorzismen betreiben auf, sagen wir mal, schäbige Art und Weise.
Ja, weil sie halt ja quasi den Namen Jesus aussprechen, aber halt, also offensichtlich begegnet der böse Geist ja nicht Jesus in ihnen. Und das ist das Ding, wenn jetzt die Leute kamen in Vers 18, wo wir heute einsteigen, die gläubig geworden waren. Gläubig geworden sein heißt zu entdecken, Christus lebt in mir und auch an meiner Stelle. So, und die kommen jetzt auch an und fangen an zu bekennen und zu verkünden. Ich glaube, das ist ein total natürlicher Vorgang, wenn Menschen gläubig werden, dass sie über den Glauben reden. Manchmal, also gleichzeitig gibt es dieses Menschliche, diese Zurückhaltung, ne? Also ich merke, dass wenn Leute sich neu mit dem Glauben beschäftigen, dann sprudeln die eigentlich so über, aber gegenüber den vermeintlich ja, alteingesessenen Christinnen und Christen haben sie so ein bisschen so einen Minderwertigkeitskomplex. Also, ja, ich kenne mich ja noch nicht so aus, ich kann das theologisch noch gar nicht einordnen und so. Klammer auf, die anderen können das häufig auch nicht, Klammer zu. Aber eigentlich ist der Impuls, das weiterzuerzählen, was bei dir selber passiert ist, total natürlich und eigentlich etwas, was schade ist, wenn es verloren geht, weil man das Gefühl hat, man müsste erst Theologie studiert haben oder halt irgendwie 20 Jahre Christ sein. Nein, gerade das ist doch das, was vielen anderen dann irgendwann auf dem Weg verloren geht und fehlt. Diese Begeisterung für das Ursprüngliche. Ich bin gläubig geworden. So, das ist aber ja offensichtlich so ein öffentliches Event, ja, da erzählen die Leute alle, was los war und dabei kommt dann auch die Nummer mit dem Feuer ins Spiel.
Ja, also stellen sich alle auf den Platz, wie man das so macht, um dann Bücher zu verbrennen, dafür braucht man ja Raum, kennen wir uns ja alle gut mit aus, als Deutsche. und dann machen sie das, ja, warum tun sie das? Um einfach erstmal diesen ganzen Schund loszuwerden. Ist eigentlich ganz interessant. Wird hier tatsächlich von Büchern gesprochen, ne? Buch. Ist ja. Frage an dich. Das werden ja immer noch Rollen gewesen sein zu der Zeit. Das Buch kommt ja erst ein bisschen später auf. Also das, wie wir das heute kennen, ne? Papierseiten ja, aufeinander binden und ja. So. Also hier ein Übersetzungsding, denke ich mal. Also jedenfalls ihre Schriften werden verbrannt und machen sie öffentlich. Und wahrscheinlich auch, weil das natürlich bekannte Leute sind, die irgendwie in dieser Umgebung halt so ihre Taschenspielertricks gemacht haben, um irgendwelche Dinge zu erreichen. Möglicherweise haben Leute es auch gut gemeint, aber am Ende des Tages stellen ja alle fest, ja, ey, krass, das geht eigentlich am Ende nur mit diesem Gott und nicht durch das, was wir hier tun. Und wir stellen uns hin und machen ja öffentlich, dass wir quasi an unserer Tätigkeit gescheitert sind, ja, und zeigen das, indem wir all unser Wissen verbrennen. Wissen verbrennen ist auch damals, oder ich würde sagen gerade damals, eben noch viel krasser als heute, weil heute geht Wissen ja gefühlt nicht verloren. Und deswegen, ich glaube, mit diesem Thema, dass Wissen verloren geht, setzt man sich ja gerade nicht so auseinander, aber das bedeutet in der Zeit, nicht nur, dass das, wie man hier sehen kann, sehr, sehr viel Geld ist, sondern auch, dass es ja unwiederbringlich verschwindet. Und dass es auch viel Zeit war, es überhaupt herzustellen. Und das heißt, genau. Für diese Leute ist es erstmal ein wirkliches Opfer, würde ich sagen. Eine Demütigung, eine Selbstdemütigung, eine Offenbarung sozusagen der eigenen Schuld, Scheitern, was auch immer. Und für die Menschen da draußen ist es halt auch ein massives Zeichen. Ja, dass das hier wirklich ein Paradigmenwechsel ist, der Aufmerksamkeit verdient.
Genau, und deswegen wird auch zusammengezählt, was es wert ist. Ja, ist was wie so eine Bildschlagzeile. Ja. Sie verbrannten Bücher für 50.000 Silbergroschen. Wow, wie lange hätte man davon leben können? Für wie viel, was heißt das in der Tradition, für wie viel hat Judas den Jesus verraten? 300 oder so? Eine ganze Menge Holz hier.
Ja, ja. Wir haben das ja, glaube ich, mal grob errechnet, dass doch irgendwie für Judas das so ein Monatseinkommen war, ein Nettoeinkommen. Für einen gut verdienenden Handwerker oder war es ein Jahreseinkommen? Es war sehr, sehr viel.
Jahreseinkommen eher. Ja. Ehrlich gesagt, da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Aber ich habe jetzt gerade diesen Judas-Impuls, ja, zu sagen, hey, aber was hätte man, die hätte man noch weiterverkaufen können, ja? 50.000 Silbergroschen, das wäre doch geil gewesen, eine Kohle zu haben. Aber das geht natürlich nicht. Wenn man ernsthaft überzeugt davon ist, dass die Bücher Schund sind und einen von Jesus ablenken, dann geht das nicht.
Volle Kanne. Und deswegen so. Umso besser, ne? Feuer läutert an der Stelle ganz gut.
Ja, genau. Wobei natürlich das mit dem Bücherverbrennen alle Alarmglocken bei uns heute an zum Einschallen bringt. Aber Ja.
Weißt du, so was ich total radikal spannend finde, Lukas?
Ja.
Das, wenn man heute mit Leuten über Bücher spricht und wie wird man Bücher los, dann erlebe ich, dass eigentlich niemand bereit ist, Bücher wegzuschmeißen. Alle sagen so irgendwie intuitiv, nee, also Bücher, das kann man nicht machen. Das kannst du nicht in den Müll schmeißen. Das ist ja Literatur und so. Ja, und
manchmal gibt es so schlechte Bücher.
Ja, es gibt so viele schlechte Bücher, die hätten einfach nicht gedruckt werden sollen. Aber das Witzige ist, oder ich glaube manchmal, das hat ganz stark eben mit der Historie zu tun. Und eben, ne, dass es daher kommt, dass man so kulturell geschädigt ist durch die Bücherverbrennung 1900. Ja, ja. War das 33 oder war das später?
Warum machst du das jetzt so genau, dass wir peinlich dastehen?
Nee, ich stehe nicht peinlich da. Es ist nicht so, dass ich alles wissen muss. So, jedenfalls ist es so, das finde ich total spannend.
33.
Ich übrigens habe mich also überwunden und schmeiße Bücher in die Mülltonne. Zum Papier.
Ja, ich glaube, also.
Aber es war ein Prozess.
Weißt du noch dieses Buch von The Good Deeds of George W. Bush, was mir irgendwie mal in die Hände gefallen ist?
Boah, lange ist es her.
Also, ne, die guten Taten von George W. Bush mit einer Einleitungsseite und einer Schlussseite und dazwischen leere Seiten. Das ist zum Beispiel ein Buch, das kann man locker wegschmeißen. Und es gibt genug Schundliteratur oder Sachen, die einfach keinen praktischen Nutzen haben. Und bei dem Bücherverbrennen ging es ja darum, den Nazis, aber in der Sowjetunion gab es das ja auch, es gab es in den verschiedensten Zeiten und Orten, ging es ja darum, etwas, das ideologisch nicht als passend wahrgenommen wurde, um das vorsichtig zu formulieren, auszuschalten. Ja, es wurde ausgemerzt, dieses Gedankengut. Und na gut, wenn du es ernst nimmst, machen die das ja auch. Ja? Sie merzen für sich das die Magie aus. Wobei man sagen muss, sie machen es wirklich nur für sich. Es ist eine kleine Gruppe von Menschen, ja, und es ist nicht der Staat, der sagt, ihr dürft euch nicht mehr mit Magie beschäftigen. Da bist du im Totalitarismus. Ne? Also da ist immer auch die Frage, wenn das Christentum aus einer Minderheitsbewegung zur Mehrheitsbewegung wird, dann ist die Gefahr da, dass aus der Partikularethik auf einmal so ein Universalismus wird. Und das fand ich nochmal ein spannendes Überthema, aber ist eher was für eine Sonderfolge. Also darf ein Staat, der sich christlich versteht, wenn es sowas überhaupt gibt, in Deutschland ist es ja nicht so, aber dürfte ein christlicher Staat ethisch gerechtfertigt die Leute so weit wie möglich am Sündigen hindern?
Spannend. Was ich meine? Ja,
muss es nicht gerade für ein angemessenes Zeugnis über den christlichen Glauben die Möglichkeit geben zu sündigen. Und wenn du das Gegenteil tust, dann kann sich die Botschaft gar nicht bahnbrechen.
Das ist eigentlich total spannend. Das könnte man wirklich in einer Sonderfolge besprechen. Das wird dann eine Ethikdiskussion. Ich habe jetzt schon eine Antwort und die lasse ich jetzt weg. Kaufen Sie auf dem Wartcast.
Ja, okay, dann nehmen wir das in unser Sonderfolgenprogramm ein bisschen mit auf. So, okay. Ja. Also, die machen das jetzt und wie gesagt, es ist nicht der Staat, der es von oben verordnet, sondern es sind Leute, die ihre eigenen Bücher verbrennen. Ja? Das ist auch nochmal der Punkt. Die verbrennen ihre eigenen Bücher, die sie für nicht zielführend halten oder sogar für gefährlich. Mhm. Deswegen geben sie auch nicht ab, sondern sagen, hey, damit, das bringt keinem was. Mhm. So breitet sich dann, also so auf diese Weise, ja, durch diese Bücherverbrennung unter anderem, breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Wobei hier auch noch nicht noch, also ne, diese Art, die Bibel zu lesen, die immer sagt, okay, lass uns das auch tun, ja, die verpasst immer diesen Zwischensatz, durch die Kraft des Herrn, ja, nicht durch die geschickte Methode, die Bücher zu verbrennen oder irgendwas, sondern halt, gut, egal.
Naja, ich glaube, das kann man auch wieder sehr indirekt sehen, ne? Also man muss ja jetzt nicht sagen, und dann fliegt ein Geist los und plötzlich drehen die Leute am Rad und werden alle gläubig. Aber es ist ja vor allem diese, ich würde sagen, das habe ich mit Johannina in der letzten Folge ja auch so ein bisschen angedeutet, dieses Thema, naja, in welchem Kontext ist denn so ein böser Geist in einer Welt mit Gott zu verstehen? Wo ich halt in aller Vorsicht versucht habe zu sagen, naja, Gott hat halt ein System erschaffen und putzt diesen Geist ja offensichtlich nicht weg. Er ist ja da und so. Und seine blanke Existenz beschreibt ja quasi auch und die Art und Weise, wie er interagiert mit den Namen von Jesus und so, beschreibt ja, dass er irgendwie Teil eines Systems zu sein scheint. Und dieses System in diesem Fall zeigt halt auf, dass das Scheitern der sieben nackten Brüdis so, ja, und das sich verändernde Verhalten der wie haben sie hier, wie wollen sie, Zauberer, zeigt halt ja, das ist ja total wirkmächtige Kraft, ja. Dass nämlich ja, genau. Es nur durch Gott geht und dass halt
genau.
Alles andere auch wirklich heftig nicht funktioniert und so und die Leute da sehr, sehr stark einfach betrachten, dass sie ihr Leben verändern wollen. Das ist so, würde ich sagen, schon alleine die Kraft, die Erkenntnis der Menschen. Und da breitet sich es halt aus, genau.
Genau, und es hat zwei Aspekte. Das eine ist, das herkömmliche Zaubern funktioniert nicht mehr. Ja, die kriegen aufs Maul, die sieben. Und alle hören davon. Und das andere ist, es berichten Leute davon, was durch Gott geschehen ist. Also es gibt etwas Neues. Ja, ne?
Genau.
So, und das steht gegeneinander. Und in dem Kontext kommen die auf die Idee, ihre Magiebücher hinter sich zu lassen. Und es entsteht durch das, was nicht mehr geht, durch die Magie, entsteht eine Lücke, in der sich das Wort ausbreiten kann. Ja, und Gott ist es, der am Ende ja den Leuten gezeigt hat, dass es noch was anderes gibt. Und dass ihr Ding nicht funktioniert. So, als das nun geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, hat er sich also so bei sich gedacht, durch Makedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen.
Also eine vierte Missionsreise.
Nee, genau. Also
irgendwie ist er ja noch auf der dritten, aber es klingt wie,
genau.
Er nimmt sich ja vor, auf jeden Fall noch eine vierte
also eigentlich, zu machen. Also eigentlich auf der zweiten, oder? So rein. Naja, egal. Du hast das ja mal intensiv studiert alles, Simon. Ich bin da nicht so firm drin. Er sitzt doch gerade in Ephesus. Ja. Und ja. Makedonien und Achaia heißt ja, dass er nochmal den Weg über den, nach Europa rübernimmt. So, und dann nach Jerusalem zu reisen. Das heißt, er geht auf dem Landweg, kurze Seeüberquerung, ja, Meeresenge, nach Makedonien und dann fährt er mit dem Schiff nach Jerusalem zurück. So, das ist sein Plan. Und sagt sich, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Das ist irgendwie schon irgendwie geil.
Wenn ich alles gesehen habe, dann muss ich auch nochmal die Hauptstadt mir angucken. Ja.
Genau.
Ist so.
Ja.
Das ist irgendwie witzig, weil man sich natürlich fragen muss, also spontan denke ich ja immer, aber er ist ja Römer, aber er kommt ja nicht aus Rom, nicht per se und nee. Er kommt ja von ganz woanders her und Rom ist ja nun wirklich nicht um die Ecke und ich glaube auch schwer zu erreichen für jemanden wie ihn, weil das ist ja immer wieder eine Seeübersetzung, also eine größere sogar diesmal und wahrscheinlich nach Rom zu kommen ist einfach per se teuer und weit weg. Und es ist eh die Frage, ob das so eine gute Idee ist, weil in Rom warten ja auch einfach Leute auf ihn, die wahrscheinlich nicht leiden können. Das wissen wir ja, dass der ein oder andere Judenchrist, Heidenchrist, vertrieben wurde aus Rom. Das wird sich ja jetzt nicht geändert haben.
Ja, genau. Und nun hat er an seiner Seite wieder seinen Freund Timotheus und auch einen neuen Charakter, der bisher noch nicht aufgetreten ist, Erastus. Und diesmal müssen die ihm nicht hinterherhetzen, wie beim letzten Mal, wo sie ihn kaum eingeholt haben, weil er es so eilig hatte, nach Athen zu kommen, sondern er schickt sie vor nach Makedonien. Da kennen sie sich aus, da sind sie ja letztes Mal zurückgeblieben, als er schon weitergereist war. Und er bleibt noch eine Zeit lang in Ephesus und chillt da sein Leben und predigt offensichtlich. Und was dann geschah, das, liebe Leute, das hören wir nach der nächsten Maus.
Ja, und was kann man eigentlich dazu noch sagen? Insgesamt scheint es ja gerade für Paulus mal diesen Moment zu geben, jetzt passieren Dinge einfach. Wie viele Jahre hat er jetzt Missionsreisen durchgezogen? Was denkst du? Also der Anfang der Apostelgeschichte, die 17 Kapitel davor, ist ja immer, ja, der riecht durch die Gegend, riecht nur auf die Fresse, das ist alles so ein bisschen hier Steinigung, da irgendwie entkommen. Großes Drama. Und jetzt hat man das erste Mal, finde ich, so einen Moment, wenn man so mal drauf guckt, dass hier mal was sich bewegt. Ja, dass diese ganzen Jahre, die er da so mit verbracht hat und andere, das alles sehr mühselig war. Hier ist ja nicht die große Bewegung passiert bis hier. Jetzt scheint es schon anders zu werden. Jetzt scheint es tatsächlich ein Kulturphänomen zu werden, sage ich mal.
Ja, naja, Kulturphänomen ist interessant. Das musst du vielleicht nochmal erklären. Aber ihr habt das ja in Folge 89 deutlich gemacht, ne? Also, Paulus hat ja was auch gelernt über die Zeit. So, er ist ja grundlegend immer in die Synagogen gegangen. Aber er hat hier einen neuen Schritt gemacht und hat dann gesagt, Leute, wir müssen uns hier nicht ständig die Köpfe einhauen. Ich nehme die es interessiert, mit und die anderen sollen bleiben. Mhm. Das ist ja auch ein Evolutionsschritt in der Apostelgeschichte, die ja die Betrennung von Synagoge und christlichem Treffen sozusagen, wenn man es so nennen will, beschreibt. Und Ephesus ist ein Ort, an dem das geht, weil so viele Einflüsse da sind und weil auch so verlässliche Leute da sind, wie hier unsere Freunde, wie heißen die beiden noch?
Priscilla und
Priscilla Aquila. Und Aquila, genau.
Ja.
Die, Genau, die sind ja auch da und so. Also es ist einfach ein super Environment. Und Paulus wollte da ja vorher schon hin und das hat länger gedauert, weil Gott ihn die Umwege geführt hat, damit er an diesem Ort ja richtig intensiv wirken kann. Also dieses damit, ja, bringe ich jetzt ein. Aber es scheint mir sehr plausibel zu sein, weil er hier lange wirkt und auch offensichtlich seinen Gaben entsprechend und die Leute es auch gerne hören. Und Ephesus ist auch von seiner strategischen Lage in der Provinz Asia Minor, da quasi heutige Westseite der Türkei, super prädestiniert, um den Mittelmeerraum zu beschicken mit Leuten, die den Glauben weiter verbreiten. Also da ist echt viel gut gelaufen und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum er sich da jetzt für eine Weile in Ruhe zurückziehen kann und predigen kann und dann seine Jungs wieder losschickt, weil er hat jetzt seine Basis aufgebaut. Er hat einen Kreis von Gemeinden um sich rum und er hat einfach mal die Levante und die heutige Türkei und Makedonien bis runter über Korinth mit dem Glauben in Kontakt gebracht. So. Genau. Kleine Gruppen dort, aber das ist natürlich ein Setting, in dem er jetzt wirken kann.
Genau. Und das ist mir aber immer wieder wichtig. Ich bin da so ein bisschen so ein gebranntes Kind aus der evangelikalen Szene. Ja, ist jetzt nicht die heftige Erweckung. Was hier passiert, ist schon viel mehr als sonst. Aber auch hier gehen keine Wellen. Keiner kippt auf Bühnen um und lässt sich von jacketttragenden Betrügern umnieten. Sondern es ist immer noch einfach gesundes Wachstum. Ja, so. Kein Irrsinn,
das Ding ist einfach, ja, Jacketts bringen dich nicht zum Glauben, ja, das Schweißtuch ist die Erfahrung mit dem Glauben und die Präsenz von Jesus, deswegen wirkt es und nicht irgendein Hokuspokus außenrum.
Ja, hoc est Corpus Christi, haben sie damals gesagt, die Übersetzung war dann bei den Bevölkerungen Hokuspokus. Das ist eine andere Geschichte, die kommt bestimmt auch mal in einer Sonderfolge vor, wenn wir sie nicht schon erzählt haben.
Du musst mir immer noch die Quelle bringen. Aber ich würde sagen, für heute ist das in aller Kürze schon
das Ende.
Oder aber jedes Ende, ja, in jedem Ende wirkt ein Anfang und dem wirkt ein Zauber inne, bla bla bla. Jedenfalls offenbart wird es weitergehen und größer und immer besser. Sonderfolgen stehen am Horizont. Simon und ich haben in letzter Zeit auch in meiner Abwesenheit sozusagen weiter drüber nachgedacht, weiter dran gearbeitet. Und für alle, die uns richtig supporten über Steady und alle anderen, die uns richtig supporten, supporten uns ja auch richtig, aber die uns zusätzlich noch supporten finanziell über Steady, können sich schon darauf freuen auf Sonderformate. Genauere Informationen rollen wir demnächst aus. Und wenn ihr ganz früh dabei sein wollt, dann seid bitte bei Discord in Simons liebevoll eingerichteten Channel und bevölkert das Gespräch gerne noch mit anderen Dingen als Netflix-Serien im Channel.
Das finde ich gut, finde ich schon mal gut. Netflix.
Es ist auch eine super easy Möglichkeit, Rückmeldung zu geben auf Folgen und Ideen mit einzubringen.
Ja, genau. Da gibt es halt auch einen Channel, ne? Da heißt Feedback-Folgen. Und wir können da immer mehr Channel einrichten. Ne? Also so wie ihr sagt, boah, ich glaube, das brauche ich noch oder das finde ich cool, die Idee. Kommuniziert es. Ne? Und deswegen sprecht mich auch an, wenn ihr BART-MitträgerInnen seid, weil dann kann ich euch für den bisher auch noch geschlossenen Bereich vom Discord-Channel freischalten, dessen Funktionen sich demnächst erheblich erweitern werden. Und ich freue mich darauf, euch zu sehen. Und Lukas bestimmt auch.
Natürlich, da freue ich mich drauf. Und wenn ihr gerade kein Discord habt oder haben wollt, dann geht doch nochmal auf Apple Podcasts und überlegt, ob ihr eigentlich schon eine Bewertung gegeben habt. Gerne mal wieder mit Text, da sind wir gespannt drauf. Im Moment sind wir bei 68 Bewertungen, beim Stand von 5,0 Sternen, was richtig geil ist. Und wenn du noch keine gegeben hast, dann log dich da ein. Und selbst wenn es der alte iTunes-Account auf deinem Computer ist bei Windows, den du ewig nicht angefasst hast, weil du es irgendwie mal angeschafft hast, weil du irgendeine Sache darüber runterladen wolltest, vor Urzeiten, aktivieren einmal und teile deine Wertigkeit mit uns.
Das soll es von uns gewesen sein. Und bis dahin. Warte, ich ziehe mal hier. Warte, wie bei uns damals in den Hochphasen unserer Kirche. Shalom und schöne Woche.